Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du mir deine Zeit schenkst. Heute zu Gast bei mir Axel Kaiser. Axel war schon mal zu Gast, denn Axel ist Geschäftsführer, Erfinder, Gründer, Vorantreiber, Hauptenthusiast von Dentabs. Die Idee von Dentabs erklärt er nachher selber, aber in kurzen Worten: Du nimmst einfach keine Zahnpasta mehr, weil Zahnpasta nicht nur massiv überschätzt wird, sondern auch gesundheitsschädigend ist. Und stattdessen nimmst du Zahnputztabletten. Kleine Tabletten, packst du dir im Mund, beißt du drauf rum, wird Zahnpasta draus, besteht im Grunde nur aus Holz und noch ein paar natürlichen Zusatzstoffen und löst eine ganze Menge Probleme. Und das hört sich total toll an und nach einem absoluten No-Brainer, und trotzdem hat Axel letztes Jahr Insolvenz anmelden müssen. Und dann ist ein echtes Märchen passiert. Innerhalb von 2 Monaten konnte er zum Amtsgericht gehen und konnte die Insolvenz zurückziehen, weil er unglaublich viel Support erfahren hat. Und was da ganz genau passiert ist, genau darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Man kann richtig was lernen, wirklich fürs Leben. Wenn du selber darüber nachdenkst, Unternehmerin zu werden oder ein Startup zu gründen, hör dir einmal das an, was Axel hier zu erzählen hat. Da sind ein paar absolute Weisheiten mit dabei. Bitte erzähl deinen Freunden davon, erzähl ganz vielen Menschen davon. Teil diesen Podcast sofort, jetzt, setz dich hin. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann schau mal vorbei bei Steady, da gibt es eine Goodcast-Seite und da kannst du uns mit einem monatlichen Beitrag, einem kleinen oder einem mittleren oder einem großen Beitrag unterstützen. Dafür bekommst du dann auch ein bisschen was von mir. Das würde mich total freuen. Viel Spaß bei dieser Ausgabe des Goodcast mit Axel Kaiser. Los geht's. Axel, herzlich willkommen zu unserer 2. Runde im Goodcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Und ich habe sofort wiedergefunden.
Sofort. Wie geht's dir?
Das kommt immer ein bisschen auf die Betrachtungsweise an. Im Grunde genommen müsste es mir gut gehen. Ich bin jetzt körperlich ein bisschen ausgelaugt. Also 2 Monate Insolvenztheater und die Nachwehen, also in die Insolvenz, also man muss es andersrum sagen. Ich habe den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das ist noch nicht insolvent. Mhm. Ja. Aber du kannst so unter einen Schutzschirm geraten, in dem kann dich keiner verklagen und überhaupt. Mhm. Und hast 2 Monate Zeit, deinen Kram irgendwie zu begradigen, und dann kannst du zurückziehen und ganz normal weitermachen. In der Zeit aber stehst du unter Aufsicht eines Anwalts, und wir haben Glück gehabt. Herr Sietz, toller Mann.
Grüße.
Ja, auf jeden Fall. Hat uns super begleitet, also geholfen und keine Steine entwickelt. Ich habe da auch schon ganz andere Geschichten gehört. Und in der Zeit sind mir die Hände gebunden. Also ich darf keine Verträge unterschreiben, ich kann auch kein Geld ausgeben. Die Konten werden gesperrt, das Geld fließt woanders hin und kommt dann irgendwie auf Umwegen zu denen, die welches haben wollen. Also der Anwalt muss dann überweisen, das hat er auch immer gemacht. Aber das ist schon anstrengend. Und die Ungewissheit, ob du wirklich aus der Nummer rauskommst, also ich war mir gewiss, irgendwie kriege ich das hin. Aber das weißt du ja vorher nicht.
Ja.
Ja, und das ist eine Achterbahn. Braucht kein Mensch.
Lass uns das der Reihe nach aufrollen. Also für die, die dich zum ersten Mal hören und es nicht gesehen haben, was dir in den letzten Monaten widerfahren ist, was ist Dentabs?
Aus der Verkettung von im Grunde genommen Zufällen ist ein Produkt entstanden, das ist nicht mal wirklich eine Erfindung, sondern es war mal eine Doktorarbeit mit einer Theorie, und daraus wurde am Ende eine Tablette zum Zähneputzen, also Tablette im Mund, zerbeißt, man macht im Mund mit Speichel daraus seine eigene persönliche Zahnpasta. Und tut dann so, als würde man ganz normal die Zähne putzen mit einer idealerweise weichen Handzahnbürste, aber es geht auch mit jeder anderen. Und als wir anfingen, das aus dieser Theorie heraus zu verkaufen, kamen Menschen zu uns zurück und fingen an, ganz viele Fragen zu stellen, weil die Phänomene erlebt haben, die so nicht auf der Verpackung drauf standen und von denen wir auch gar nichts wussten. Also ich habe ja mal Automechaniker gelernt, ich habe durch familiäre Zufälle ein Dentallabor mit meinen Brüdern zusammen gehabt, und so sind wir da irgendwie reingerutscht. Was sich dabei herausstellt, ist, dass alles, was wir über Zahnpflege je gelernt haben, schlicht falsch ist. Also das Tun, das Putzen ist schon falsch, das, womit wir es machen, ist falsch. Die Wirkungen, die versprochen werden, können gar nicht eintreten. Das geht technisch überhaupt nicht. Und das sage ich jetzt so lapidar daher. Das Ganze ist ja schon über 20 Jahre her, dass das anfing. Damals war das nicht witzig. Mhm. Also die Erkenntnis, dass auch ich mein Leben lang etwas gemacht habe, was andere sagen, dass es im Grunde genommen Körperverletzung ist. Also ich darf das natürlich nicht sagen, weil dann müsste ich es ja mit Studien beweisen. Aber die Rückmeldung jetzt aus den vielen Jahren von den Menschen, die Dentabs benutzen, weisen immer wieder darauf hin, keine Zahnpasta.
Aber vom Grundsatz her ist es schon richtig, Zähne zu putzen.
Es ist richtig, seine Zähne zu pflegen. Das Putzen an sich, das, was wir darunter verstehen, befreien vom Belegen, das ist falsch. Das ist zu spät. Was du mit Dentas machst, ist streng genommen vor dem Problem. Du polierst die Zähne wahnsinnig glatt. Das ist die Mechanik. Das ist auch das, was am besten verkauft wird. Das merkst du sofort. Mhm. Wenn du das erste Mal die benutzt, egal wie seltsam das ist, eine Tablette zu zerbeißen, daraus Zahnpasta zu machen, wenn du fertig bist, ausgespült hast und mit der Zunge über die Zähne gehst, staunst du Bauklötze. Mhm. So glatt fühlen sie sich nicht mal, das kann man jetzt als Person kaum unterscheiden, aber nach der professionellen Zahnreinigung an, also sie werden unfassbar glatt. Schön, sexy, tschakka. Das ist mir ehrlicherweise...
So wie wir beide.
So wie bei der professionellen Zahnreinigung, genau.
Nee, schön und sexy.
Ja, genau. Aber was viel wichtiger ist, du kannst keine Belege bekommen. Mhm. Auf einer glatten Oberfläche kann schlicht nichts haften. Dazu braucht man keine Studien, das kann man sich auch so denken. Glatt heißt kein Dreck.
Dieser Lotus-Effekt.
Nee, der Lotus-Effekt ist eine kontrollierte Rauigkeit. Und das sorgt dafür, dass die Wassertropfen auf der Oberfläche abrollen können, mhm, abperlen können. Was wir haben, ist einfach glatt. Mhm. Ja, kleinste Oberfläche, einfach blank poliert. Und davon verstehe ich ja was. Ich habe ja mal Automechaniker gelernt. Also immerhin einen Zettel habe ich. Auch wenn ich sonst nicht studiert habe. Ich bin überhaupt nicht vom Fach. Aber über die Zeit habe ich mich da halt super eingearbeitet. Und wäre ich vom Fach gewesen, hätte ich all diese Fragen ja gar nicht gestellt. Mhm. Und wenn du glatte Zähne hast, keine Belege bekommen kannst, dann entsteht auch kein Zahnstein. Mhm. Zahnstein war immer Belag, der dann ausmineralisiert ist. Deshalb Stein. Und vor allem kannst du gar keine Karies bekommen. Das geht technisch nicht. Karies heißt, in den Belegen vermehrt sich eine bestimmte Bakterienart und die verstoffwechselt das zu viel an Zucker, Alkohol und Weißmehl, was wir so zu uns nehmen. Also wir haben eigentlich ein Ernährungsproblem. Verstoffwechseln diese Bakterien zu Milchsäure und diese Milchsäure frisst sich in die Oberfläche des Zahns. Die zerstört den Zahnschmalz und dann sprechen wir von Karies. Mhm. Hast du glatte Zähne, hast du keine Belege, hast du keine Karies.
Hört sich ja insgesamt nach einem absoluten No-Brainer an. Und ich glaube, den Punkt, als wir damals eine Folge schon aufgezeichnet haben, den Punkt, den hatten wir schon. Mhm. Und kann ich im Übrigen aus eigener Erfahrung, habe ich schon wieder, jedes Mal, wenn ich über Dentabs rede, wahrscheinlich kennst du das, dass die Leute so innerlich über ihre Zähne drüber gleiten, oder? Ja. Machst du das eigentlich auch noch?
Nee. nach so langer Zeit mache ich das nicht mehr.
Wie lange machst du das Ganze jetzt?
Die erste Tablette kam raus im Oktober 2003.
2003, okay. Wir reden über 22 Jahre. Warum, und lass mal die Grenze so vor 5 Monaten setzen, gedanklich. Warum hat es bis dorthin nicht so abgehoben, wie es abheben müsste? Also die Kausalkette, die du aufmachst, ist ja total einfach und nachvollziehbar.
Ganz simpel.
Warum funktioniert es nicht?
Keine Reichweite.
Okay.
Wir sind Zahnpasta. Wir sind in der Kategorie Zahnpasta. Wir müssen Millionen von Menschen erreichen. Ja, auch das Geschäft entsteht nur, wenn du an Millionen von Menschen verkaufst.
Wie viel Zahnpasta wird verkauft im Jahr, weißt du das?
Pro Monat ist es einfacher im Kopf. Eine, ja. 40 Millionen Tuben nur in Deutschland.
40 Millionen, also 480 Millionen im Jahr. 480 Millionen Tuben.
Ja.
Was wiegt eine Tube?
50 Gramm.
480 Millionen, also die Hälfte davon?
Also die leere Tube.
Das ist viel.
Mhm. Das sind unglaubliche Mengen. Weltweit sind das 1,5 Milliarden.
1,5 Milliarden
Tuben. Pro Monat.
Tuben, ja. Das müsste man mal hochrechnen, eine LKW-Ladung. Ich glaube, das wäre gut. Mach mal nachher. Ich rechne das hinterher mal hoch, wie viel das sind.
Ja, du kannst auch einen Stapel machen. Und was noch schlimmer ist, nimm die Zahnpasta. Mhm. Weil die Tube ist im Prinzip, also sie ist schon doof. Ja, es ist halt erdölbasierendes Plastik. Und an dem kommt man auch nicht vorbei. Es gibt keine praktikable Alternative in diesen Mengen. Mhm. Aber was noch viel schlimmer ist, ist die Paste selbst. Weil die landet ja mit einem kleinen Umweg durch deinen Mund und Rachenraum und das, was in deinen Körper übergeht. Alles im Abwasser. Mhm. Und du hast bestimmt mal das Tulpenbild gesehen.
Ja, kenne ich. Muss man, glaube ich, wiederholen, dass das Experiment, du nimmst normales Wasser, du nimmst Wasser mit Zahnpasta drin und du nimmst Wasser mit Dentabs drin. Mhm. Und dann guckst du, welche Tulpe, und das können alle, wir lösen es nicht auf. Das heißt quasi der Cliffhanger, müssen jetzt alle selber machen. Die Frage ist, welche rose Tulpe, welche Tulpe am ehesten eingeht und welche am längsten hält. Habe ich es richtig wiedergegeben? Bitte korrigiere.
Ja, also die Sache ist ganz einfach, und Tulpen, das war ein Zufall, sind aber deshalb ganz gut. Man kann das mit jeder Blume machen oder irgendeiner anderen Pflanze, aber die Tulpe hat den Vorteil, die hat einen sehr weichen Stiel. Mhm. Ja, die knickt besser. Eine Rose knickt nicht.
Ja, wir dürfen das Ergebnis trotzdem jetzt nicht vorwegnehmen.
Also es geht nicht gut aus für die Tulpen, das kann man sicher sagen.
Für die keine Tulpe wollen, eine Gerbera geht bestimmt auch.
Ich habe keine Ahnung, was eine Gerbera ist.
Blumentalk. Ich kann mich erinnern, dass, oder anders, wenn es so gut funktioniert und es irgendwie eine Evidenz gibt zwischen, ich nutze Dentabs und mir geht es hinterher besser und du das auch in größerer Menge irgendwie nachweisen kannst, ja? Warum springen die großen Konzerne nicht drauf auf?
Oh.
Weil darüber würde es ja an die Reichweite kommen.
Ja, das ist eine echt spannende Frage. Also es waren die beiden größten Player über ihre Agenturen vor Corona schon bei uns und haben gefragt, würden wir auch für andere produzieren. Die Konzerne selbst dürfen gar nicht mit mir sprechen.
Mhm. Warum?
In meinem Wissen steckt, dass Zahnpasta streng genommen Körperverletzung ist. Und eine Umweltsauerei sondersgleichen. Was Zahnpasta anrichtet, ist, das kann und will man sich gar nicht vorstellen. Wenn die das Wissen jetzt erlangen, weil ich denen die Geschichte erzählt, man kann das alles nachprüfen, man kann das vor allen Dingen selber ausprobieren, jeder kann das an sich selber testen, ist ganz unkompliziert. Und sie aber weiter Zahnpasta verkaufen, dann wissen sie ja, was sie tun. Ich meine, das wissen die auch so, aber so wüssten sie es offiziell. Und dann kann man den Ärger machen. Also streng genommen müsstest du Zahnpasta-Hersteller verklagen, wenn sie weiter Zahnpasta verkaufen, nachdem das Wissen einmal in der Welt ist.
Und warum macht es keiner? Sie verklagen.
Weil das Wissen noch nicht in der Welt ist. Uns fehlt die Reichweite. Nach wie vor. Und in dem Augenblick, und das Spannende ist, die Konzerne lassen mich aber auch alle in Ruhe. Also wir reden hier immer von Konzernen. Also alle Zahnpasta-Anbieter lassen mich in Ruhe. Es kommt keiner und kommt mir irgendwie dumm oder sagt nee oder geht gegen an. Auch das hat einen Grund, weil dann würde ja das Thema aufkommen. Dann hätten wir plötzlich Reichweite. Das ist genauso wie jetzt der Zirkus mit der Insolvenz. Die Insolvenz hat uns einen unglaublichen Schub verpasst. Eine Negativnachricht. Steht jetzt in der Bild-Zeitung, keine Ahnung, Zahnpasta ist Körperverletzung. Und deshalb werde ich verklagt von, was weiß ich, irgendeinem Zahnpasta-Hersteller. Dann würde das Thema in der Größe und Breite diskutiert werden und ausprobiert werden. Und immer mehr Leute würden darüber schreiben, aha, kann das sein, ist ja seltsam. Und dann würde sich das Wissen verbreiten. Das ist nicht in deren Interesse. Noch nicht.
Aber du gehst mit dieser Provokation, was es ja dann ist, du gehst damit auch nicht raus, oder? Du sagst nicht Zahnpasta als Körperverletzung.
Ich muss immer im Konjunktiv bleiben.
Könnte Körperverletzung sein unter Umständen.
Andere sagen das. Manche meinen das. Das hat einfach das damit zu tun, was immer ich sage, im Indikativ muss ich beweisen.
Könntest du es beweisen?
Evidenzbasiert, also aus den Rückmeldungen der Nutzern, das reicht nicht.
Okay, dann müsste es eine Studie aufsetzen. Es
muss Studien dazu geben. Eine ist gerade in der Mache, also die ist so in der Endphase, also die Studie selbst ist abgeschlossen. Das Geschreibsel ist noch dran in Kalifornien. Und da kam gerade Rückmeldung, sie sind aus dem Winterurlaub zurück. Jetzt sind sie im Schreiben.
Das heißt, wir können dieses Jahr nochmal miteinander reden, nämlich wenn diese Studie raus ist und wir dann endlich sagen können.
Wenn die Studie raus ist und die Professorin, ich habe lange mit der gesprochen und auch immer wieder hin und her kommuniziert, und die hat das Tulpenbild nachgebaut. Das war sehr witzig. Wir hatten mal so einen Zoom-Call und dann dreht sie so ihre Kamera so ein bisschen über die linke Schulter und hinten auf dem Sideboard stehen 5 Tulpen. 3 davon waren tot.
Aber was ist denn in Zahnpasta, diesen Komplex, lass uns das noch einmal ganz kurz aufrollen. Was ist da drin, was ist so schlimm? Das ist doch nur Zahnpasta. Ein bisschen Menthol, ein bisschen hier, da, Pappe, fertig.
Ist dir mal aufgefallen, dass sich kein Schimmel darauf absetzt?
Ja.
Was verhindert das? Das ist Wasser. Also grundsätzlich erstmal Leben. Du kannst so einen Test machen, wie wenn dir mal eine Orange schimmelig wird. Machst du einfach einen Streifen Zahnpasta drüber, lässt das, keine Ahnung, einen halben Tag oder Tag da liegen. Dann nimmst du den Streifen wieder ab und darunter ist kein Schimmel mehr.
Ist tot. Was ist denn da drin?
Tja, Keimhemmer, Konsistenzgeber, Stabilisatoren, weiß der Kuckuck was alles. Wir haben das nie analysiert, was genau das alles ist. Aber wenn du die Sachen einzeln siehst, steckst du nicht mal den Finger rein.
Das heißt, immer schön das Kleingedruckte lesen.
Nutzt dir nichts, weil das alles auf Englisch ist, super kompliziert und du weißt am Ende nicht genau, was heißt das. Wenn du aber zu so Seiten gehst, wie heißt das, ToxFox oder andere, da siehst du dann, dass was alles rot markiert ist und Zahnpasta ohne Rot gibt's nicht.
Wann hast du das erste Mal so für dich selber das Gefühl gehabt, das wird hier zu einem echten Problem?
Was wird jetzt so?
Naja, meiner Vorstellung gibt es ja, oder so wie ich, wir haben vorhin darüber geredet, dass ich einen Freund habe, der letztes Jahr ziemlich genau das Gleiche durchgemacht hat. Und ich habe immer wahrgenommen, dass bevor du die Insolvenz anmeldest, gibt es diesen Moment, da wird dir klar, also da hast du es ganz klar vor Augen, das wird dir zu einem Problem. Und davor gibt es aber noch einen Moment. Und das ist der Moment, wo du ganz alleine für dich in deinem kleinen Denkkasten feststellst, shit, das läuft nicht gut aus.
Ja, das war hier in dem Fall ein bisschen anders. Ich weiß schon lange, dass das alles nicht ganz sauber läuft. Also die Zahlen sind einfach schwierig. Wir haben halt super Pech gehabt und auch ein bisschen Verblödung. Also nochmal, ich bin gelernter Automechaniker und ich bin kein Betriebswirt. Mhm. Also mit Zahlen habe ich es nicht so richtig gut. Und wir hatten eine super erfolgreiche Zeit kurz vor Corona. Dann kam Corona, dann kamen all die multiplen Krisen, die hinterherkommen. Und wir haben es nicht geschafft, das zu kompensieren, was wir durch die Krisen verloren haben. Also sowas wie die Unverpacktläden sind quasi Geschichte. Mhm. Das war ein Drittel des Umsatzes, okay, weltweit. Wir haben wie die Geisteskranken Säcke mit weißen, unmarkierten Pillen immer so kiloweise einfach mit DHL durch die Welt geschickt.
Das sind Drogendealer.
Ganz genau. Wir haben immer, ich dachte, ach, boah, irgendwann kommt die Drogenfahndung, irgendwann stehen die hier mit großer Mannschaft vor der Tür, ist nie passiert, schade. Weil das wäre eine lustige PR-Geschichte gewesen. Und Brexit hat uns Großbritannien weggenommen. In der Corona-Zeit, ja, die Drogeriemärkte im Prinzip durften aufbleiben, aber alles, was zum Beispiel in Einkaufszentren war, war trotzdem geschlossen. Wir haben es in der kurzen Phase des Mega-Erfolgs, also in der Zeit vorher, also bevor das so losboomte mit Unverpackt und DM, so 250.000 Euro Jahresumsatz. Das ist so, eigentlich kannst du es auch lassen. Also rechnerisch macht das keinen Sinn.
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.
Ja, und es ging mir ja auch nie darum, das Unternehmen groß zu machen. Also mein Bruder hat das immer nicht so gerne. Hm. Aber das war nicht das Ziel. Das Ziel war, das Wissen in die Welt zu bekommen und dafür brauchst du ein Unternehmen und das muss erfolgreich sein. Mhm. Aber der Kerngedanke war immer, die Leute sollen einfach nur wissen, was sie da tun. Und wenn sie das wissen, dann können sie sich frei entscheiden, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Das war halt der Ansatz. Und das hat halt bis dahin nicht wirklich funktioniert. Und wir sind auch nicht groß geworden. Wegen Zahnpasta ist potenziell Körperverletzung, sondern wegen Unverpackt. Mhm. Man kann die Dinger lose verkaufen. Das ist für ein, da gibt es wenig Alternativen. Also eigentlich gar keine. Und bei DM sind wir reingekommen, weil wir eine Verpackung haben, eine Folie, die zertifiziert ist für Industriekompost.
Mhm. Also das, aufreißen, wegwerfen auf den Kompost.
Ja, und eben nicht auf Erdöl basierend. Also anders als die Plastiktube von der Zahnpasta. Mhm. Das war das Argument. Alles andere kam gar nicht in die Diskussion. War auch okay, wir sind super erfolgreich gewesen. Wir haben im ersten, im Rumpfjahr, 9 Monate, das war 2019, von 250.000 auf 3 Millionen.
Umsatz, 2019. Hm. Das ist ein Sprung.
Das ist, da kannst du dir auch mal ein paar Knöchel beibrechen, wenn du so viel springst. So ein rapides Wachstum braucht kein Mensch. Also ja. das war wirklich heftig. Und dann ging das los mit Corona, Lockdowns und hast du nicht gesehen. Und dann irgendwann starb auch die Frage Nachhaltigkeit. Das heißt, das Argument, mit dem wir groß geworden sind, war nicht mehr relevant.
Das heißt, du bist von 250 auf 3 Millionen und auf was wieder runter?
Wir sind jetzt so bei knappe, gute 1 Million.
Okay.
Und das reicht halt nicht. Also das ist, wir haben zu viel Altlasten, mit denen wir uns rumplagen müssen, Zinskosten. Wir haben noch zu allem Irrsinn auch noch ein Crowdinvest gemacht, 1 Million. Mhm. Super schnell überzeichnet, ganz toll. Und ich habe endlos Leute eingestellt. Alles Leute, die meinten, dass sie es können und wissen wie und überhaupt, weil ich ja von vielen Sachen gar keine Ahnung habe. Das hat zu meinem großen Bedauern überhaupt gar nicht geklappt. Also die haben nichts gerettet, die haben einfach nur Geld gekostet.
Das ist spannend. Lass mich ganz kurz nachhaken. Du hast das ist ja super interessant, dass da jemand ganz offen drüber redet und dann auch ehrlich sagt, ey, hier habe ich das, sehe ich da jetzt drin, hier habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Wie viele Leute hast du eingestellt?
Wir waren mit unter 20 Leute.
Und vorher wart ihr, bevor du, also wo kamt ihr her?
Anderthalb.
Und dann hast du 18 Leute eingestellt. Wie viele würdest du sagen, sind mistig besetzt gewesen?
Von den 20?
Ja.
15?
15, weil?
Es ist schwer zu sagen. Also ich kann natürlich immer sagen, alle anderen sind doof und ich bin der Schlauste. Ganz so ist es nicht.
Also schätze ich dich auch nicht ein.
Ich hab sie halt eingestellt in der Erwartung oder in der Annahme, dass das, was sie sagen, was sie können, dass sie es auch wirklich können. Was ich fürchte, ist, sie haben den eigentlichen Kern der Sache nie wirklich verstanden. Mhm. Und wenn du ein Problem, was bei uns in Deutschland, aber nein, eigentlich ist es sehr menschlich, ein Problem so anzugehen, dass du guckst, wie du es gelöst kriegst, bevor du es analysiert hast. Mhm. Wenn du ein Problem hast, also und wir haben ein Problem, wir haben etwas, was vollkommen ungewöhnlich ist, was überhaupt nicht in die Welt passt und sehr, sehr disruptiv ist, dann solltest du erst gucken, okay, was genau haben wir denn für ein Problem? Und dann kannst du gucken, okay, mit meinen Fähigkeiten kann ich was dazu beitragen, das Problem zu lösen und für alles andere musst du dir dann die Leute suchen. Das ist nicht üblich. Die meisten gehen los und sagen, hey, ich kann das und das und mit dem Werkzeug mache ich das jetzt.
Bei welcher Stelle würdest du beim nächsten Mal ganz besonders hingucken?
Würde ich mich jetzt mit meinen Erfahrungen von heute nochmal zurück auf Anfang setzen, würde ich gar nicht erst das Unternehmen anfangen. Ich würde erst versuchen, andere zu finden und die stärker davon zu überzeugen. Das haben wir auch gemacht. Also es war nicht so, dass wir, also mein Bruder und ich, gesagt haben, wir machen jetzt eine große Firma und retten die Welt. Wir sind als erstes zu allen großen Playern hingegangen und dann zu den mittleren und dann zu den kleinen, selbst zu den Bio-Leuten aus dem Biomarkt. Und erst als die alle jede Kommunikation abgelehnt haben, weil sie einfach nicht zuhören wollten, war was auch immer, dann müsstest du die fragen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn die das alle nicht machen, dann machen wir es selbst. Kann ja nicht so schwer sein.
Mhm. Ich höre den Wasserkocher, du auch? Mhm. Trotzdem, bei welcher Stelle würdest du, das ist das, was ich daraus ableiten wollte, wo würdest du sagen, da sollten andere Leute, vielleicht ist es so besser formuliert, richtig genau hingucken, weil es einfach am schwierigsten zu besetzen ist?
Das betrifft immer das ganze Konzept. Mhm. Eine gute Idee zu haben, ein tolles Produkt zu haben, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sonst fängst du es ja gar nicht erst an. Was du ganz genau wissen musst, ist, was kannst du und was kannst du nicht. Die Analyse ist nicht so einfach. Mhm. Dazu brauchst du Hilfe. Und wenn du das hast, also wenn du dann rausgekriegt hast, was du kannst, was du nicht kannst, dann musst du gucken, wie kommst du an die Leute, die das kompensieren. Mhm. Auch das, da bin ich halt kläglich gescheitert, ich habe sie halt nicht gefunden. Und auch das ist alles Schlaumeierei. Ja, das ist, wie soll man das denn machen? Ja, du findest nicht einfach so die Leute und das alles so durchzuanalysieren. Die meisten Startups kommen von, ich habe eine tolle Idee.
Ja.
Und ich will das jetzt in die Welt bekommen und ich will das irgendwie machen. Und ich hatte mir immer vorgenommen, wenn ich denn mit meinem Kram endlich irgendwann mal durch bin, dann biete ich mich an. Leute, habt ihr eine verrückte Idee? Dann lass uns drüber reden.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Das resoniert deswegen so bei mir, weil ich deine Einschätzung, dass es schwer ist, die richtigen Leute zu besetzen, total teile. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zum einen die gleiche. Du musst erstmal für dich selber rausfinden, was kann ich richtig gut und wo bin ich eigentlich eine richtige Niete drin. Und ich habe das in den letzten 3 Jahren, habe ich das durchlaufen. Ich würde sagen, richtig gut verstanden habe ich es in den letzten 2 Jahren, was ich gut kann. Dementsprechend, was ich auch besser nicht machen sollte. Weißt du, was es wirklich verändert hat? Dass unsere zweite Geschäftsführerin, Sarah, sich komplett auf dieses Thema HR fokussiert hat. Die macht nichts anderes mehr. Das stimmt nicht ganz. Also sie macht schon auch noch andere Sachen. Aber einen Großteil ihrer Zeit investiert sie darin, zu schauen, ob die Leute passen. Und zwar sowohl inhaltlich, als auch professionell, als auch von ihrer Art her. Und das hat es wirklich verändert. Das muss ich wirklich sagen. Das hat es wirklich verändert. Warte ganz kurz. Also 250.000, 3 Millionen, 1 Million. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Wann hast du gewusst, dass du Insolvenz anmelden musst?
Eigentlich musste ich nicht. Aber es macht Sinn. Mhm. Also zumindest durch diesen Prozess einmal durchzugehen. Und der Anlass, also ich weiß das schon eine Weile, dass das finanziell alles ein Albtraum ist. Und habe immer wieder Geld reingesteckt, also eigenes Geld, selbst den Verkaufserlös von unserem Labor, alles wieder in die Firma, weil festhalten an der Idee, die muss in die Welt, Punkt. Das ändere ich auch nicht.
Du bist ein echter Überzeugungstäter, oder?
Ich weiß halt. Ich nehme nicht an, sondern ich weiß. Mhm. Das Wissen muss in die Welt, weil es von einer unfassbaren Dramatik ist. Und für viele auch interessanterweise ein Anstoß ist, dann, nachdem sie erfolgreich gewechselt haben von Zahnpasta auf Dentabs, der Anlass ist, über andere Sachen auch nachzudenken. Was die meisten nie durchdacht haben, oder darauf kommst du auch gar nicht, die Frage stellst du dir gar nicht, du hast dich nie für Zahnpasta entschieden.
Nö.
Mhm. Du machst es einfach, weil es alle so machen. Und jetzt stellst du fest, dass das, was du am längsten machst, es gibt kein älteres Wissen, kommt direkt nach der Windel. Bei Windel erinnerst du dich nicht, aber Zahnpasta erinnerst du. Und das ist falsch. Das ist schon krass. Mhm. Und dann überlegst du dir so, wow, also wenn das schon falsch ist, was ich schon so lange mache und alle machen das, was ist noch falsch? Und was damit einhergeht, der Erfolg des Änderns, und den hast du ja, also du spürst das selber, du merkst das an allen möglichen Sachen, spätestens beim nächsten Zahnarztbesuch, was hast du gemacht? Wo bist du gewesen? Wieso sieht das so gut aus? Weil du erfüllst die Erwartungshaltung deines Zahnarztes, deiner Zahnärztin nicht mehr. Dann löst das Endorphine aus. Und das Einzige, wonach wir richtig gieren, und das macht das Gehirn ganz alleine, sind Endorphine, Glücksgefühle. Ja, du bist stolz auf deine Entscheidung, sagst du, tschakka. Und davon möchte das Hirn mehr. Und du musst gar nichts dafür tun. Das Hirn fängt von ganz alleine an, nach Endorphinen zu suchen. Nicht nach Weltverbessern, aber hinterfragen von Dingen. Und die Liste ist lang. Also, was wir sonst so alles noch machen, das ist, da bist du beschäftigt. Das kann dich lange, lange, lange Zeit beschäftigen.
Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mal mit jemandem darüber rede, dass der Zahnarztbesuch Endorphine auslösen könnte.
Das ist krass, ne?
Ja. Du hast wann Insolvenz angemeldet?
Offiziell am 28.10.
Am 28.10. Und danach hast du viele schlaflose Nächte hingelegt.
Ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Die Zeit davor war ja auch nicht einfach. Aber ich muss gleich noch erklären, warum ich das überhaupt gemacht habe. Denn am 24. Oktober gab es eine Konferenz mit potenziellen Übernehmern und Investoren. Ich bin schon seit über einem Jahr zugange und suche Tim Cook. Weißt du, wer Tim Cook ist?
Ja, der Geschäftsführer von Apple gerade.
Das ist derjenige, ohne den es Apple gar nicht mehr gäbe.
Ja.
Alle kennen Steve Jobs und so. Aber der war ungefähr, was Wirtschaftlichkeit angeht, ähnlich schlau wie ich. Und der fand Tim Cook. Und Tim Cook hat daraus ein Unternehmen gemacht, das jetzt Apple ist. Und ich bin jetzt über 60. Das reicht jetzt auch langsam. Und suche nach sozusagen der nächsten Generation, der nächsten Fraktion, die das übernimmt und dann weiterführt. Und die das übernehmen, wären nie so weit gekommen.
Mhm.
Dafür musst du schon ein bisschen bekloppt sein wie ich.
Mhm.
Aber ab hier müssen dann Profis einfach mal ein richtiges Unternehmen daraus machen. So wie Tim Cook. Und es kristallisierte sich raus, eine Fraktion, und das klang alles super und die wären auch ein super Fit gewesen. Und wir haben lange darüber gesprochen und hey, und wenn ihr denn, und die hatten auch immer gesagt, ja, und wir wollen das auch. Und in dem Gespräch meinten sie dann, ja, nee, also richtig übernehmen können wir das, wir haben ja gar kein Mandat von den eigenen Investoren.
Mhm.
Das sagt ihr mir jetzt?
Mhm.
Also kurz vor, Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, mein Steuerberater lag mir eh schon immer in den Ohren, mach eine Insolvenz, mach, keine Ahnung, was man da eben so macht. Da sage ich, Felix, wir sehen uns Montag. Der 24. Oktober war deshalb so ein bisschen spektakulär, das kann ich mir so gut merken, weil es ein Tag mal vor meinem Geburtstag war. Ich war echt dankbar.
Warst du wirklich dankbar? Oder war das, ist es ironisch gemeint?
Das war ironisch gemeint.
Ach so, die Leute sehen das ja nicht, sie hören.
Ja, stimmt. Und gemacht, getan. In dem Augenblick war auch alles gut. Also der Beschluss, weil damit waren meine alten Probleme oder meine laufenden Probleme waren ja weg, weil jetzt Insolvenzverfahren. Und dann fing der nächste große Zirkus an. Und wer das noch nicht erlebt hat, wie das ist, wenn man einen Antrag auf Insolvenz stellt, zieht euch warm an. Das ist nicht unterhaltsam. Also das ist keine Kleinigkeit. Das machst du nicht mal eben nebenbei. Und so hatte ich die Firma am Hacken und das Insolvenzverfahren auch. Das macht das Leben nicht besser. Was aber passiert ist, und das war völliger unerwarteter Wahnsinn, war eine Welle der Unterstützung, insbesondere aus LinkedIn heraus.
Ausgelöst durch was?
Das weiß keiner so ganz genau. Das ist wirklich schwer zu sagen. Also da sind jetzt Profis dran und versuchen rauszukriegen, was genau ist da eigentlich passiert. Faktisch war es so, am Sonntag, also noch vor dem Abgeben des Antrags, hatte ich bei LinkedIn gepostet, tschakka, reicht jetzt.
Mhm.
Wurde ich sehr gescholten vom Steuerberater, also von einem begleitenden Anwalt. Das kannst du doch nicht machen, bevor, da weckst du doch irgendwelche schlafenden Hunde und dann kommen die alle blöde. Ja, über sowas denke ich nicht so doll nach, sondern ganz impulsiv. Das war dann auch schon in der Presse, also klein, aber in der Presse, allein aufgrund des LinkedIn-Posts, dass Stentops insolvent geht. Und dann wurde es halt öffentlich, also Antrag wurde bewilligt und dann stehst du auf einer Liste. Da, wo man nachgucken kann, wer noch alles insolvent ist und in dieses Verfahren geht. Und die Liste ist lang und sie wird immer länger. Und es werden immer mehr, es ist wirklich ein Albtraum. Und daraufhin gab es dann, was weiß ich, selbst die Bild-Zeitung hat darüber berichtet und alle möglichen anderen Magazine, das Insolvenz. Ein Freund von mir, Frank Schlieder, der lange auch schon mit dabei ist und unterstützt, wie und wo er auch nur kann, meinte, wir müssen irgendwas machen. Ich kann doch nicht einfach sterben, was brauchst denn du? Geld, wie immer.
Mhm,
ja. Oder eben was, den Weißen Ritter oder die es endlich übernehmen wollen, damit es endlich mal aus dem Puschen kommt. Geld, ja, wie viel? So, Viertelmillion wäre gut. Und ja, kann man das über einen Online-Shop machen? Und daraus hat er eine Challenge gemacht.
Mhm.
Und mit der habe ich gar nichts zu tun. Ich selber habe bei LinkedIn gar nicht viel gemacht. Ich habe in der ganzen Zeit vielleicht 5 Posts abgesetzt. Durch seine Challenge wurden so viele Leute darauf aufmerksam, dass eine Welle der Unterstützung losbrach, die kein Vorbild hat. Ja, wir haben über 8 Wochen, also bis zur Rücknahme, jeden Tag mindestens 2, eher 3 Posts von Leuten, ein paar davon kenne ich, aber viele kenne ich auch nicht, die geschrieben haben, wie toll sie Dentas finden und was für ein geiler Typ ich bin und bla bla bla. Und dass wir auf keinen Fall, ne, die Community muss uns retten. Das hat unter anderem dazu geführt, dass in unserem Online-Shop, und der macht so 4.000 Euro Umsatz, wir sind, eigentlich sind wir eine Handelsmarke, also wir stehen in den Regalen, was ich bei DM, bei Alnatura, Dens, Böhli, rauf und runter. Und in Hamburg natürlich bei Butni. Und bis Ende dieser Kampagne über 100.000 Euro. Also allein im November waren das Mitte 70.000 Euro. Das ist fast eine Verzwanzigfachung dessen, was wir normalerweise machen. Mhm. Das hatte A, das Problem, wer packt den ganzen Kram? Wir sind dafür nicht ausgestattet. Und dann irgendwann wird es eng mit den Tabletten. Also wir brauchen ja die Ware, das sind ja unglaubliche Mengen. Also einer hat für 125 Jahre Eigenbedarf Tabletten bestellt, das sind 10 Kilo.
Ja, das ist so. Wie lange brauchst du, um 10 Kilo Tabletten zu produzieren?
Das ist nicht so schlimm.
Nee, ich probiere es von da hochzurechnen.
Nee, ja, also.
Anders, wie viele Tabletten könnt ihr an einem Tag produzieren?
Wir fangen ja jetzt erst an, selber zu produzieren. Bisher haben wir immer über Lohnhersteller gemacht und das kann Wochen dauern. Und das war jetzt auch ein Problem, weil unser Produzent war nicht darauf eingerichtet, das zu machen. Ist in seinen Verfahren sehr kompliziert, weil wir bei denen behandelt werden wie Pharmazie. Wir sind aber Kosmetik. Also technisch gesehen ist das alles ganz unkompliziert und ich übe gerade. Ja, also wir fangen jetzt an, selber zu produzieren. Und es ist ganz unkompliziert. Also im Prinzip mache ich das schon ganz lange, aber immer nur in sehr kleinen Mengen. Also ich mische mal so 100 Gramm oder 500 Gramm und dazu habe ich so Haushaltsmittel und daraus mache ich dann experimentelle Tabletten für irgendwelche Zusatzstoffe. Also wir haben mit CBD, mit allem möglichen Kram schon rum experimentiert. Jetzt müssen wir aber richtig produzieren. Mhm. Und unsere Anlagen geben das her, dass wir jetzt so 13 Kilo machen können. Ja, okay. Das ist so eine Kinderbadewanne voll. Und das geht. Muss ein bisschen üben. Also das ist nur eine Frage der Abläufe. Und Ende des Monats kriegen wir den letzten Teil der Ausstattung, einen vernünftigen Mischer. Und dann machen wir so 100, 150 Kilo.
Am Tag?
Das kriegst du am Tag weg, ja. Dann ist noch die Frage, wie schnell ist deine Presse? Also wie viel Pulver kann diese Presse verarbeiten? Mhm. Da sind wir jetzt so bei Anfang 30.000 pro Stunde. Und bekommen wir demnächst wahrscheinlich eine Presse, die macht dann so 100, 150.000 Tabletten. So, das reicht. Erstmal. Ja, und das ist alles kein Hexenwerk. Also du kommst mit, ich zeig dir das so 2, 3 Stunden und dann kannst du da anfangen.
Online-Shop leer verkauft, brutal viel Umsatz gemacht. Wann hast du für dich selber gemerkt, dass da was passiert?
Von Tag 7 an, als die Kampagne losging. Ja. Also als die Challenge gestartet war, das ging schlagartig.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Vielleicht kannst du mir das erklären. Du warst ja in meiner Wahrnehmung vorher, in dem Zeitraum davor, regelmäßig in der Presse. Ich habe es wirklich gesehen. Du hast es wirklich immer geteilt. Das waren große Artikel, das waren große Zeitungen. Das war nicht hier die Oldenburger Tageblatt, sondern wirklich große Artikel.
Gab es auch, aber...
Ja, also. Nichts gegen das Oldenburger Tageblatt. Aber es waren wirklich, du hattest echt große Artikel, ja, in renommierten Tageszeitungen. Warum hat's das nicht gebracht?
Hey, aber das haben wir auch lange gefragt. Die Positivnachricht, die Möglichkeiten... Die Menschen tun sich schwer damit, eine so anerzogene Gewohnheit einfach zu lassen. Also allein der Gedanke, dass etwas, was man so lange macht, falsch sein könnte, ist schwierig. Und ich stehe natürlich gegen die Reputation von Zahnärzten. Wenn der Zahnarzt sagt, das machst du so, dann machst du das. Und Zahnärzte zu überzeugen, ist natürlich noch ein Zacken schwieriger, weil deren Wissen basiert nicht nur auf dem gleichen Wissen, das du als Normalkonsument hast, weil das Thema Zahnpflege ist gar nicht Teil ihrer Ausbildung. Mhm. Also streng genommen, vom Berufswegen dürfte uns ein Zahnarzt gar nicht sagen, was wir tun lassen sollen, weil das hat er nicht gelernt. Er hat nur gelernt, Zahn ist kaputt, mach mal heil. Mhm. Und sich dann hinzustellen und sagen, liebe Leute, es tut mir leid, aber ich habe euch die ganze Zeit Quatsch erzählt, das ist schwierig. Ja, wie gesagt, wenn ich gelernter Zahnarzt wäre, dann würde es Dentabs gar nicht geben. Weil es ja allem widerspricht, was ich vermeintlich weiß. Ja, nur weil ich keine Ahnung davon hatte und dachte, was genau machen wir hier eigentlich? Und da kann ich sehr nerdig werden. Also was genau ist das, was wir tun?
Ich verstehe total, was du meinst und gleichzeitig erklärt es ja nicht, also ihr erreicht ja über diese traditionellen Medien, habt ihr aber tausende von Menschen erreicht. Und trotzdem hat es diesen Sprung nach vorne nicht gemacht. Und jetzt sagst du, sehr verkürzt, ja, wenn ihr machst quasi ein Call to Action, wenn ihr nicht kauft, dann kann ich einen Sack packen.
Genau.
Ich check's nicht, warum das eine, obwohl man ja diesen Medien auch Glaubwürdigkeit zutrauen würde, nicht funktioniert oder zumindest nicht in dem Ausmaß funktioniert. Und das andere, also doch, ehrlicherweise verstehe ich schon, weil du ja, wenn Leute das posten, dann sind die ja Mikro-Influencer in ihrem eigenen Bereich. Mhm. Und wenn die dafür eintreten, dass sie etwas gut finden, konvertiert das offensichtlich deutlich schneller.
Also die, und das fand ich so irre, dass Leute ihre persönliche Reputation ins Zeug werfen und sagen, ich benutze die, ich finde die super und ich kann mir ein Leben ohne gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, also sich so hinter einem Produkt und dann hinter eine Idee zu stellen. Und das hat halt gewirkt. Ja, aber es hat halt, also die waren ja alle schon vorher da. Aber es hat vorher keiner was gemacht. Das Clickbaiting geht halt immer aufs Negative. Was ich super schade finde, aber in diesem Fall hat es mir halt echt geholfen.
Wann hast du die Insolvenz zurückgezogen?
19. Dezember.
19. Dezember, wie ein zweiter Geburtstag, ne?
Sowas wie ein zweiter Geburtstag, ja. Also ich habe inzwischen mehrere Geburtstage.
Was machst du, ist jetzt ein kurzer Zeitraum, um das zu reflektieren, also wir sprechen von 12 Tage plus, heute ist der 13., wir sprechen von 25 Tagen. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, was du ab jetzt anders machst?
Jein, also ich bleibe bei der Idee, also erstens, das Zeug muss in die Welt, Punkt.
Verstanden.
Dafür überhaupt nichts dran vorbei.
Ist gekauft.
Das zweite, ich werde mich viel stärker darum, noch mehr bemühen müssen, die nächste Generation zu finden. Wir sind ja jetzt raus, also ich habe den Antrag ja zurückgezogen und wir haben eine sehr skurrile Finanzierungsart gefunden, etwas, was es weltweit gar nicht gibt,
also erzähl das gleich
existiert
noch.
Gar nicht. Wir haben viele Sachen kürzen können, also im Rahmen der Insolvenz wurde auch unser Bankkonto aufgelöst und die Sparkasse, also Berliner Sparkasse, unsere Bank, hat die Überziehung fällig gestellt und dagegen stehen zwei meiner Lebensversicherungen, also quasi meine Altersvorsorge, die lösen die jetzt auf, damit kriegen sie einen Großteil und so. Und den Rest zahlen wir dann zurück, aber wir zahlen keine Zinsen mehr. Also nicht, das alleine spart unglaublich an Kosten. Wir behalten den Ball flach, wir geben nach wie vor kein Geld aus, also nichts, was nicht wirklich zwingend ist, auch keine Leute einstellen, nichts. Was sich aus der Kampagne auch ergeben hat, sind Unterstützer, die bleiben.
Warte, also du kannst quasi, das ist ja der eine Bereich, den können wir damit abstecken, das ist der Bereich operatives Handeln und finanzielles Handeln. So, das ist das eine. Da, und, auch verstanden. Der zweite Bereich ist, darauf habe ich ein bisschen abgezählt mit meiner Frage. Du hast jetzt, also wir haben festgestellt, traditionelle Medien bringen es nicht so richtig. Wir brauchen irgendwie einen Call to Action von Leuten, die wirklich betroffen sind. Und jetzt bist du aber schon darauf, du musst ja irgendwie weiter diesen Umsatz generieren.
Das wäre gut.
Das wäre richtig gut.
Ja.
Wie?
Im Grunde genommen bleibt immer noch das Gleiche an Möglichkeiten, was wir vorher hatten. Wir können im Prinzip nur über PR gehen. Wir können nur darüber gehen, dass wir Journalisten infiltrieren, dass wir versuchen, in größerer Breite aufzukommen. Auch die infiltrieren, informieren. Ja, mit dem Ziel, dass sie, ne, auch mal anders schreiben. Wenn du die Artikel zum Beispiel, so Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine, oder wo wir überall drin waren, die waren alle nett. Aber ungefährlich. Und es stand nicht drin, man könnte auch meinen, dass Sampas eine Körperverletzung ist. Sondern es war so, ja, der macht da was und das irgendwie nachhaltig und bla bla bla. Schöne große Artikel, aber die ängstigen dich nicht.
Ich habe es vorher auf den Flugmodus gestellt, ja, aber die Geburtstagserinnerungs-App
ist da gnadenlos. Ja. Wir müssen nach wie vor erreichen, dass die Menschen wissen, worum es geht. Und das war halt auch in dieser LinkedIn-Kampagne gut zu sehen. Da sind halt jede Menge Leute dazugekommen, die haben noch nie was davon gehört. Die haben noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt und wozu und was soll denn das? Und was cool war, die Leute haben dann unterschiedlich sich das Zeug besorgt, entweder was ich bei DM im Regal oder bei uns im Online-Shop, ausprobiert und gesagt, ja, ist ein bisschen seltsam, aber die Wirkung ist ja der Hammer. Ja. Oder wir müssen schaffen, die Geschichten von denen zu verbreiten, die einen echten, sofortigen Benefit haben. Sowas wie, hast du Zahnfleischbluten? 3 Tage. Erscheinungsfrei. Schwerste Parodontitis. Wir kriegen Dankesmails, das muss man sich mal vorstellen. Da hat uns einer geschrieben, so Mitte 30, sein Leben lang leidet er unter Aften. APHTEN, wer das nicht kennt. Und jeder, der es kennt, weiß, das möchtest du nicht haben. Mhm. Und der hatte die immer. Mhm. Keine 3 Tage und er hatte keine Afte mehr. Ja, sind auch nicht wiedergekommen. Und das sagt nicht, dass Dentabs besonders toll sind, weil Dentabs selber heilt ja nichts. Dentabs ist streng genommen Holz mit Geschmack. Mhm. Ja, das sind ganz wenig Sachen drin und alles kannst du dir angucken, steht auch alles im Internet. Was interessant ist, weil das haben offenbar all die MeToos, also die Nachmacher, haben das nicht gelesen, weil die haben alle lustige Tabletten gemacht, sind auch alle wieder vom Markt verschwunden, aber einen ganz anderen Weg gegangen, weil sie einfach sich nicht ernsthaft damit beschäftigt haben. Und wenn Dentabs nicht das heilende Moment ist, dann muss es ja das sein, was du nicht mehr machst. Und da kommt es nicht auf die Marke an. Das spielt gar keine Rolle.
Wenn du, ganz kurz noch dahin zurück. Du hast gesagt, ihr habt ein Finanzierungsmodell gefunden.
Jo.
Das es so nicht gab bisher. Kannst du es kurz ausführen?
Also, Mario Bergmann sitzt im Harz und macht seit Jahren Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er hat die sogenannten Grill-Ninjas gegründet.
Wie Grillen? Wie Barbecue?
Ja, genau.
Grill-Ninjas?
Genau. Okay. Mhm. Er geht in Schulen und mit den vor allen Dingen Grundschülern grillt er.
Gut.
Fleischfrei. Ach so. Das ist aber nur ein Nebeneffekt. Darum geht's gar nicht. Das war nicht der Punkt. Ja. Aber Nachhaltigkeit und hast du nicht gesehen, sind da schon Thema. Er bringt ein eigenes Magazin raus, so Auflage 3 Millionen oder so, und hat das immer auf eigene Rechnung gemacht. Er ist vom Hauptberuf her Anwalt und Steuerberater, also aus seinem Vermögen. Hat sich dann Sponsoren dazu gesucht und hin und her. Und irgendwann hat er eine gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet, was sowieso schon seltsam klingt. Soweit ich weiß, gibt es 5 davon in ganz Deutschland.
Ja, ich glaube, es gibt schon ein paar. Aber ich kenne das Modell, gemeinnützige Aktiengesellschaft.
Mhm. Und er sagt, ja, das klingt immer kompliziert, aber wenn man weiß, wie es geht, Steuerberater, dann ist das super, es ist super transparent. Du weißt ganz genau, was passiert. Und was er macht, ist, er verkauft die Aktien im Wesentlichen an Unternehmer im Rahmen dieser 50 Euro Sachbezugsgrenze, die das dann ihren Mitarbeitenden schenken. Mhm. So. Und diese 50 Euro landen dann in der gemeinnützigen Aktiengesellschaft, damit die dann das finanzieren kann, was sie macht. Mhm. Und du kannst ganz genau sehen, was sie macht und wie sie es macht und überhaupt. Und es ist super transparent. Und was er macht, ist wirklich tolle Sachen. Und wir kennen uns schon eine Weile, also locker über ein Jahr. Und dann immer schon überlegt, können wir nicht irgendwas zusammen anzetteln. Und dann kam er auf die Idee, wie wäre es denn, die nächsten 10.000 Aktien, die die Menschen zeichnen und dafür 50 Euro bezahlen, nutzen wir, um uns bei Dentabs einzukaufen, stärken damit die Liquidität und bringen diese Idee in die Welt. Mhm. Zusätzlich können wir auch noch Sachen machen, gemeinsam, also die Aktiengesellschaft und die Dentabs können im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit den Leuten das erklären, also den Kindern und damit auch deren Eltern und. Und gemacht, getan. Die nächsten 10.000 Aktien, die die AG verkauft, gehen in die Kapitalrücklage von Dentabs. Dafür kriegt die GAG 50%. Was noch skurriler ist, als ich selber gedacht habe, weil durch die 50% Anteil
15.
Zig.
50, ja.
Halbe. Hat die gemeinnützige Aktiengesellschaft eine dauerhafte Einnahmequelle. Mhm. Wenn wir alle Gewinne teilen über die nächsten, was weiß ich, Jahre, dann wird es so sein, dass wir irgendwann die 500.000 Euro, du hast dir eine Aktie gekauft, diese 50 Euro kriegen erst wir, geben wir dann ja quasi über die Gewinnausschüttung wieder zurück. Mhm. Und wenn das geschafft ist, wenn die 500.000 zurückgezahlt sind quasi, dann alles, was danach kommt, ist ein Zusatz in die AG. Mhm. Und das löst mir 2 Probleme. Erstens, wir stärken unsere Liquidität. Wir müssen die Dinge allerdings noch verkaufen, also ne, schönen Online-Shop, ganz einfach. Und die Frage war immer schon, wenn Dentabs jetzt groß und reich und erfolgreich und so wird, was machen wir mit dem ganzen Geld? Mhm. Wir sind ja in einem unfassbar großen Markt. Und sobald sich die Idee ausreichend verbreitet hat, werden die Leute sich auch drauf stürzen, weil du kannst gar nicht so blöde sein, das nicht zu benutzen, weil du nimmst dir so viele Probleme weg, von denen du noch gar nicht weißt, dass du davon betroffen bist. Mhm. Also die meisten wissen das nicht. Und dann dachte ich, okay, dann gründen wir eine Stiftung und irgend so was Kompliziertes. Jetzt habe ich 50% schon in einer gemeinnützigen AG untergebracht. Das ist doch super. Spitze. Ja, und das, was sie macht, kannst du jederzeit unbegrenzt ausbauen. Also schon die Themen, die jetzt schon bearbeitet werden. Aber da muss ich dir nichts erzählen. Das kennst du auch. Da geht noch ganz viel. Also so ein Instrument zu haben, wo man Geld sammeln kann, um dann die richtigen Sachen zu machen, top.
Hättest du früher Insolvenz anmelden sollen?
Ja, also wenn es dann mal im Steuerberater geht, vor 5 Jahren oder so.
Okay, und wenn es nach dir geht?
Nee.
Ist ja das nicht, war ich, deine Impulsantwort, ja. Dann, nein, bei genauerer Betrachtung nein.
Naja, wozu macht man eine Insolvenz? Um einen Neustart hinzubekommen ohne Altlasten. Ja, aber ich kann den Neustart auch mit den Altlasten machen, weil die Altlasten sind gar nicht so sehr das Problem. Das sind Nachrangdarlehen im Wesentlichen und diese eine Banksache, die haben wir jetzt geklärt über die Auflösung der Lebensversicherung und so, das rangelt sich da ein. Aber alles andere stört ja nicht. Ja, wir würden ja, selbst wenn ich jetzt die Assets, also quasi mich selbst, aus der Insolvenzmasse gekauft hätte, dann hätte ich das gleiche Problem wie vorher. Da ist nichts besser geworden. Ich habe weder habe ich mehr Geld, noch habe ich mehr Reichweite. Ich habe nur mehr Ärger. Und das macht keinen Sinn.
Was ist der eine Tipp mit Blick auf die letzten 3 Monate, den du gerne weitergeben würdest?
Wüsste ich jetzt nicht. Nicht aus dem Stegreif. Ja, Nerven haben, Freunde haben, einen Psychologen an der Seite. Also ich hatte einen Anruf über LinkedIn von einer Anwältin, die sich auch ganz viel mit Insolvenzen und so beschäftigt. Und dann haben wir tatsächlich so ein bisschen geredet und so. Und es stellt sich heraus, dass eigentlich wollte sie nur wissen, wie nah bin ich am Selbstmord. Mhm. Und das meinte die todernst, literally. Mhm. Ja, die Selbstmordrate unter Insolvenzmenschen ist auffallend höher als im Durchschnitt. Und das wollte sie eigentlich nur wissen. Und ich kann die Frage total verstehen. Du bist in einer Achterbahn rauf und runter und hin und her. Und ja, es wird oder nie, ich weiß nicht. Und wie ist denn das? Und wenn das jetzt doch nichts wird, lebe ich dann unter einer Brücke? Weil ich bin dann ja komplett pleite. Also wenn Insolvenz, dann ist alles weg. Das stimmt so nicht ganz. Es wird schon irgendwie weitergehen. Mhm. Es gab eine lange Liste von Leuten, interessanterweise die sich als Nicht-Investoren gezeigt haben, waren das Erste auf der Liste, um die Assets übernehmen zu können für kleines Geld, was so nie stattgefunden hätte. Aber ist ja egal. Auch unsere Produktion hat sich auf diese Liste setzen lassen. Und ein Wettbewerber aus Holland war damit drauf und noch ein paar andere. Ihr müsst am Ende dafür auch Geld bezahlen. Mhm. So eine Größenordnung 500.000. Denn lasst uns das lieber jetzt machen. Ja, dann brauchen wir die Insolvenz nicht. Die nutzt ja nichts. Also du gewinnst nichts dadurch. Mhm. Bis auf die Altlasten, also die Nachrangdarlehen. Aber wenn du das Thema in die Zukunft denkst, dann kannst du nur scheitern oder so viel Geld verdienen, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Ja, nochmal, 40 Millionen Tuben Zahnpasta.
Ja, ich habe jetzt 1,5 Milliarden.
Nimm 1,5 Milliarden und wir sind ja ein weltweit Unternehmen. Also so klein wir sind der Weltmarktführer weltweit. Und wir sind schon in ganz vielen verschiedenen Ländern bekannt. Also so ist das nicht.
Ja.
Wir sind nur nie irgendwo wirklich groß. Aber ich hatte gestern einen Anruf, der sagte, sag mal, kannst du mir so 2-3 LKW voll Tabletten machen? So. Das ist schon ganz schön viel. Also das ist.
Für wen? Wo sollten die hingehen?
Das wollte mir noch nicht sagen. Wir müssen erst ein NDA machen. Aber es geht so in NGO-Bereiche hinein. Ja, so, das weiß ich, weil das ist das Feld, in dem der arbeitet. So gut kennen wir uns aber gar nicht. Und ich kenne es auch nur über LinkedIn. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Also ich weiß, wo er wirkt. Und das ist schon Hieb. Und der hat das total verstanden. Der weiß genau, warum er das tut. Und so ein LKW, also ein richtiger LKW, so ein großes Ding, das darum fährt, da passen so 35 Paletten etwa rein. Und wenn er sagt so 2-3, dann reden wir von 100 Paletten. 100 Paletten ist echt viel. Das machen wir zurzeit nicht im Jahr.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Nächte musst du durcharbeiten, um 100 Paletten herzustellen?
Das mache ich nicht. Also, bis dahin habe ich dich gecoacht, wie man das macht, und dann soll das ein bisschen andere machen. Also,
das ist dein nächster Aufruf dann auf LinkedIn. Ich brauche Freiwillige, die mir 100 Paletten Tabletten pressen in einem 3-Schicht-System.
Genau.
Ja. Wo stehst du heute in einem Jahr?
Der Laden ist verkauft. Wir haben den Durchbruch in die Breite geschafft. Der Umsatz wird voraussichtlich, ich schätze mal so wieder Faktor 10, so wie schon mal. Dann sind wir so bei 10 Millionen und andere Leute haben längst übernommen. Ich bleib dabei, also so ist das nicht. Ich setze mich nicht zur Ruhe und mit dem Ellenbogen auf dem Fenstersims und dann rausgucken. Aber ich mache das, was ich kann. Ich kann Geschichten erzählen, ich kann inspirieren, all diese Sachen, das kann ich gut. Und alles andere möchten bitte schon andere machen. Ich bin nicht mehr Teil der Führung, wenn du so willst. Also ich würde in so einem Beirat super mitmischen. aber ich bin auf gar keinen Fall Geschäftsführer. Also ich würde mich als Geschäftsführer auch nie einstellen und schon gar nicht in den Größenordnungen.
Letzte Frage für dich, Axel. Bis hierhin, danke für dieses sehr, sehr schöne und sehr ehrliche Interview. Mit welchem Song willst du diesen Podcast beenden?
Oh, shit. Ich habe neulich einen alten Beatles-Song für mich wiederentdeckt. Long and Winding Road, so ähnlich. Long and Winding Road, ja, ich glaube auf dem Let It Be-Album ist das. Mhm. Weil das fand ich total interessant. Also ich kenne den Song natürlich, ich bin damit aufgewachsen, aber ich habe mir den noch nie so richtig angehört. Und dieses immer wieder von vorne anfangen, egal welchen Umweg ich gehe, es ist völlig Wurst. Am Ende, es gibt ein Ziel und da geht es hin. So, der Weg ist leider nicht direkt und es dauert viel länger, weil wenn man Umwege geht, dauert es halt länger. Und das fand ich in dem Stück super abgebildet. Echt spannend.
Danke dir für das schöne Gespräch.
Danke für die Zeit und das Interesse.
Viel Erfolg.
Vielen Dank.
Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.